Sieh die Dinge doch positiv und sei nicht so negativ. Es ist alles eine Frage der Perspektive und jede Krise ist eine Chance. Du kannst alles schaffen, wenn du nur daran glaubst. An genau solchen Sätzen stößt sich die deutsche Autorin Juliane Marie Schreiber. So sehr, dass sie ihren Ärger jetzt in einem Buch zu Papier gebracht hat. Wir sind besessen, schreibt Juliane Marie Schreiber, besessen davon, jede Krise als Chance zu sehen und aus jedem Schnupfen etwas zu lernen. Das ist vermutlich eine der perversesten Verschiebungen unseres Mindsets, die der Spätkapitalismus hervorgebracht hat. Ein pathologischer Zwang in der größten Krise, noch das Positive zu finden. Und dieser Zwang hat keine Grenzen.
Selbst wenn ich jetzt schwer krank bin, soll ich heutzutage das als Chance begreifen. Und ich finde das ganz schwierig gesellschaftlich. Und wir denken, dass Scheitern und Leid genauso wie Erfolg nur eine Frage der Psychologie eines Menschen ist, also nur eine Frage der individuellen Anstrengung. Und ich glaube, dass man da als Gesellschaft ganz schnell herzlos wird.
Die Journalistin und Politologin sieht unsere Gesellschaft in einem Glücksdiktat gefangen, das uns bis ins Bad begleitet und bis in die Küche, in Form von Be-Happy-Tees und Feel-Good-Duschgels zum Beispiel.
Bin ich schon glücklich genug? Kann ich vielleicht noch glücklicher sein? Kann ich nicht noch mehr aus mir rausholen?
Ich möchte lieber nicht, heißt das Buch von Juliane Marie Schreiber, in dem sie sich gegen den Glückszwang auflehnt. Untertitel: Eine Rebellion gegen den Terror des Positiven.
Ich möchte gar nicht die beste Version meines Selbst sein. Ich möchte einfach nur hier sitzen.
Vorab sei gesagt, Juliane Marie Schreiber ist nicht gegen das positive Denken, nicht gegen das Prinzip Hoffnung, aber sehr wohl dagegen, jeden Rückschlag, jeden Schicksalsschlag und jede Niederlage ins Positive verkehren zu müssen.
Ich glaube, es gibt heute einen Zwang, dass wir immer positiv sein müssen. Und dieser Zwang begegnet uns heute eigentlich fast überall. In der Werbung, bei Ratgebern, in der Konsumwelt. Man muss nur einmal in den Supermarkt gehen. Überall gibt es diese Tees mit den Namen Sei glücklich Tee und träum süß Tee. Und sogar auf den Duschbädern gibt es diese Sprüche, diese Aufforderungen, die mir sagen, dass ich spritzig und wunderbar sein soll. Und nur nicht so negativ und auch von den Nachbarn, den Kollegen immer hört man dieses sei glücklich, sei positiv. Und das war so ein bisschen der Ausgang, dieses Buch zu schreiben.
Aber nicht nur die Glückstees in den Regalen haben die Autorin aufgeregt.
Am schlimmsten fand ich, dass Menschen zu dem bizarrsten Zeitpunkt so einen Ratschlag bekommen wie denk einfach positiv oder du kannst alles sein, wenn du nur an dich glaubst. In Momenten, wo es einfach überhaupt nicht passt. Also zum Beispiel gab es bei mir einen Schlüsselmoment, da war ich im Pflegeheim bei meiner Großmutter. Und nebenan im Zimmer wurde wirklich einer alten Dame, die im Sterben quasi lag, gesagt, wenn sie nur positiver denken würde, dann würden die Pfleger sie auch besser behandeln. Und das war so ein Moment, ich fand das so absurd, dass diese politischen Probleme, ja, des Pflegenotstands in Deutschland in dem Moment auf die Perspektive dieser einzelnen Dame geschoben wurden. Und aus diesem Mitgefühl eigentlich wurde dann eine Empörung und aus dieser Empörung eigentlich das Buch.
Was hat der Pflegenotstand mit dem persönlichen Glücksstreben zu tun? Verschleiert die Glücksideologie gesellschaftliche Probleme? Ist sie eine Bremse für sozialen Wandel? Warum das permanente Glücksstreben schaden kann, welche Gefahren es birgt und wieso der negative Blick auf das Sein genauso wichtig, ja manchmal sogar hilfreicher sein kann, darum geht es in der heutigen Sendung mit Journalistin und Politologin Juliane Marie Schreiber, die diagnostiziert, Glück ist in der heutigen Gesellschaft zu einem Statussymbol geworden.
Das Glück gilt heute als das Maß eines erfüllten Lebens. Ja, früher war das vor allem Titel und Wohlstand, die für Prestige gesorgt haben. Und heute kommt eben noch dieses Glücksprestige hinzu. Also es ist nicht mehr nur der Status durch teure Uhren oder teure Autos, sondern eben auch durch diese hedonistischen, tollen Urlaubserlebnisse, besondere Abendessen und solche Dinge. Und das liegt auch daran, dass wir uns als Gesellschaft einfach sehr stark mit Singularisierung und Individualisierung in diesen Trends bewegen. Also ist eigentlich, wenn man so will, der Trend der letzten Jahrzehnte, dass der Mensch jetzt danach nach dem Besonderen strebt. Ja, weil sobald ein gewisser Lebensstandard erreicht ist, streben Menschen eben nach diesem Einzigartigen.
Unterstützt wird dieser Trend durch die sozialen Medien.
Wir können zum ersten Mal zeigen auf diesen sozialen Medien, mein Leben ist toll und besonders und ich kann es kuratieren wie eine Ausstellung und ich kann zum ersten Mal mein alltägliches Leben aufwerten. Und ich glaube, das spielt eine große Rolle.
Die sozialen Medien verstärken den Kult ums Glück. Sie verstärken eine Norm, die sich verschoben hat.
Also es ist ja eigentlich schon relativ verpönt, nicht gut gelaunt zu sein, nicht überglücklich zu sein. Es gilt auch irgendwie als eine Form von, man ist produktiv und steht im Leben, wenn man glücklich ist. Und dieses Nichtglück gilt irgendwie schon als dysfunktional. Und das ist, was ich meine, mit dieser Standard hat sich verschoben von dem, was wir normal sehen, ne? Weil es ist ja eigentlich total normal, dass man eben nicht immer glücklich ist, aber wir glauben, es wäre unnormal. Und somit, glaube ich, wird man schon ziemlich stark auch sanktioniert, wenn man das nicht immer nach außen darstellt. Was auch dann zur Folge hat, dass Menschen natürlich diese Fassade, diese Glücksfassade auch immer nach außen aufrechterhalten. Also dieses, ja, mir geht's total super. Und dir, so dieses, also dieses Schauspiel, was damit einhergeht, und dieser Druck, ich glaube, dass ja, ich glaube, das ist schon recht dominant heutzutage.
Der Terror des Positiven nervt, belastet jeden von uns und schwächt den sozialen Zusammenhalt, sagt Juliane Marie Schreiber. Aber woher kommt diese Glücksideologie überhaupt? Und inwiefern kann sie tatsächlich gesellschaftlichen Schaden anrichten? Dazu mehr gleich nach einem Musikstück, das eigentlich schon ein bisschen zu happy für diese Sendung ist. Sie hören Gudula Urban und Extra Cello mit Sunny von Bobby Hepp.
Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smile at me and really ease the pain. Well, the dark days are gone, the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all and all. Now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you've let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand. Then a rock was formed when we held hands. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the smile upon your face. Sunny, thank you for the gleam that flows with grace. You're my spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sunny one so true, I love you. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Well, the dark days are gone, the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. I love you. I love you. I love you.
Dass der Mensch nach Glück strebt, das ist nichts Neues. Abhandlungen dazu finden sich schon bei den Philosophen der Antike. Was dem Glück jetzt im neoliberalen Zeitalter passiert ist, ist, es wurde kommerzialisiert.
Die ganzen ja, Versprechen, die Werbewelt, die Konsumwelt macht, konsumiere dieses Produkt, dann wirst du glücklich. Die sehen ja auch, dass das funktioniert. Der Mensch möchte eben glücklich sein. Wir streben danach, genauso wie wir gerne als Menschen Zucker mögen. Und natürlich nutzt das die Werbewelt auch für sich. Und deswegen ist das momentan, glaube ich, so dominant.
Ich möchte lieber nicht. So heißt das neue Buch der deutschen Journalistin und Politologin Juliane Marie Schreiber, Untertitel Eine Rebellion gegen den Terror des Positiven. Sie lehnt sich dagegen auf, dass heute ständig jeder überall und zu jeder Zeit glücklich sein muss. Inwiefern schaden wir uns denn mit dem ständigen Glücksstreben als Gesellschaft selbst? Einerseits dadurch, dass jeder Einzelne unter Druck steht, sagt die Autorin, aber auch...
Was größer ist, was weitergreift, ist, dass wir die Dinge sehr individuell begreifen und kaum noch politisch, gesellschaftlich. Also wir sehen heute die Welt durch die Brille der Individualisierung, wenn man so will. Und wir denken, dass Scheitern und Leid, genauso wie Erfolg, nur eine Frage der Psychologie eines Menschen ist. Also nur eine Frage der individuellen Anstrengung.
Nein, wir haben nicht alles in der Hand, schreibt Juliane Marie Schreiber. Tod, Krieg, Leid, Hunger, Gewalt. Das alles hängt nicht von der richtigen inneren Einstellung ab. Es gibt vieles, bei dem unsere innere Einstellung absolut nichts ausrichten kann. Das nicht erkennen zu wollen und sich die Dinge schön zu reden, ist fahrlässig. Mehr noch, es ist sogar eine Form von Egomanie, den eigenen Einfluss auf die Welt so massiv zu überschätzen. Genau das kann nämlich auch zu falschen Umkehrschlüssen führen.
Jemand ist arm, ach, der hat sich nicht genug angestrengt. Also, dass das Leid auch irgendwie immer verdient ist. Und ich glaube, dass man da als Gesellschaft ganz schnell herzlos wird, wenn man nämlich diese ganzen Ungerechtigkeiten in den Umständen ausblendet. Also politische Ungerechtigkeiten, ja, soziale Chancenungleichheit, Klassismus, einfach all diese Dinge, die dazu führen, dass ein Mensch sich natürlich nicht entfalten kann unbedingt. Diese politische Dimension, die findet dann gar nicht mehr statt.
Das Konzept Good Vibes Only ist nicht nur für Individuen oft völlig unpassend, es ist auch gesellschaftlich fragwürdig. Denn toxische Positivität funktioniert auch als ein Maulkorb für politischen oder sozialen Wandel, schreibt die Autorin.
Und deswegen nenne ich es auch der Terror des Positiven, weil das in der Vorstellung besteht, dass das Glück genauso wie die gesellschaftliche Position im Leben, dass alles irgendwie eine reine Einstellungssache ist. Alles ist eine Frage der Perspektive, alles soll eine Frage der Entscheidung sein. Und das stimmt einfach nicht, ne? Also es gibt so viele Ungerechtigkeiten und auch Schicksalsschläge oder Krankheiten im Leben, für die kann der Einzelne gar nichts.
Besonders hart geht Juliane Marie Schreiber darum mit Martin Seligman ins Gericht. Er ist der Begründer der positiven Psychologie, die dazu beitragen will, dass jeder und jede aufblühen und sein oder ihr Leben stetig verbessern kann. Um die Jahrtausendwende ist Seligman mit seiner Glücksformel bekannt geworden, die besagt, 50% unseres Glücks sind genetisch vorprogrammiert, 10% sind Schicksal, doch 40% liegen in unserer eigenen Hand.
Diese Glücksformel, die belegen soll, dass unser Glück eigentlich fast unabhängig von unseren Umständen ist, die ist wirklich von vielen Wissenschaftlern kritisiert worden und auch als dubios und falsch ausgewiesen worden. Also einfach die Frage, weil überhaupt nicht klar ist, wie er diese Formel aufgestellt hat und dass sie einfach auch durch Prüfung nicht haltbar ist.
Aber sie passt perfekt in unsere neoliberale Leistungsgesellschaft, sagt die Politologin.
Diese Eigenverantwortung, ne? diese alles ist eine Frage der Anstrengung oder des Talents oder der Lebensweise, dass das passt einfach sehr gut in diese heutige Zeit, wo das Individuum für alles verantwortlich gemacht wird, was auch vielleicht früher mal eine Frage des Sozialstaats zum Beispiel war. Alles liegt immer in unserem Feld, ne? Der Ball liegt immer bei uns. Wir können immer, also das ist genau, was ich meine mit alles ist nur eine Entscheidung. Und selbst wenn ich jetzt schwer krank bin, soll ich heutzutage das als Chance begreifen. Und ich finde das ganz schwierig gesellschaftlich. Das hat man jetzt auch wieder in der Pandemie gehört oder bei den letzten Kriegen, dass das auch irgendwie immer eine Chance sein soll. Und ich finde das ganz perfide auf eine Art, weil es gibt einfach Grenzen und es gibt, also eine Krebserkrankung ist in dem Moment keine Chance. Aber das jemandem zu sagen, der diese Krankheit hat, finde ich einfach falsch. Heißt natürlich nicht, dass wenn man nicht so eine Krankheit hat, man natürlich daran auch menschlich wahnsinnig wächst, aber dass man es die ganze Zeit müssen soll, das finde ich falsch. Und ich denke auch, also ein Krieg ist ein Krieg und keine Chance. Und das alles so zu begreifen, dass man immer an allem wachsen muss, ist auch irgendwo dieser Wachstumsfetisch, den wir als Gesellschaft auch haben, dass wir immer glauben, wir müssen immer noch mal eins was rausholen. Und dieses Scheitern ist auch nur okay, wenn man eben daran dann menschlich wächst. Und das entspricht einfach oft überhaupt nicht der Realität. Es gibt oft Schicksalsschläge im Leben, Tod, Krieg, schlimme Dinge, die sind einfach an sich nichts, was man als Chance umdeuten kann. Und dieses Umdeuten ist, glaube ich, das, was gefährlich ist, weil ja, es gibt einfach Dinge, die muss man hinnehmen, leider, sowas wie der Tod, die Endlichkeit, aber es gibt eben auch Dinge, das sind Missstände, die muss man auch erstmal sehen und realisieren, damit man sie ändern kann. Und ich glaube, beides machen wir momentan nicht. Wir deuten alles immer um als, ach, das ist toll und eine Chance und so. Ich glaube, damit nimmt man sich ganz viele Möglichkeiten, mit der Realität umzugehen.
Selbst Corona und etwa der Ukraine-Krieg werden teils ins Positive umgedeutet.
Wer jetzt nicht den Lockdown nutzt und die Zeit nutzt, um nicht 1000 Sprachen zu lernen und Portugiesisch und Vietnamesisch und dann auch noch das Gesamtwerk von Dostojewski liest, der hat nicht das Mindset eines echten Gewinners. So, das fand ich schon mal völlig quer, weil es war ja einfach eine Pandemie, in der Menschen gestorben sind und in der Menschen schwer krank waren. Und dann den Leuten jetzt auch noch zusätzlich zu sagen, sie sollen das jetzt nutzen, um ihre Fähigkeiten aufzuwerten und aufzubessern, das fand ich völlig falsch. Aber das hat man sehr oft gehört. Und im Krieg, im Ukraine-Krieg, da war, ich glaube, das Schlimmste, was ich bisher gehört habe, dass der Krieg jetzt eine Chance wäre, dass die Energiewende schneller kommt. Und das finde ich auch wieder also sehr fragwürdig, weil natürlich ist es schön, wenn die Energiewende schneller kommt, aber sie könnte auch durch andere Dinge schneller kommen. Also man braucht jetzt nicht einen Krieg, in dem so viele unschuldige Menschen sterben. Und das ist eben, wo ich denke, da gibt es eine Grenze.
Wir nehmen uns Möglichkeiten, mit der Realität umzugehen, weil wir jede Krise zwanghaft auch als Chance begreifen. Und wir suchen den Fehler bei uns selbst, arbeiten an uns selbst, anstatt zum Beispiel demonstrieren zu gehen. Wir verlagern Kämpfe nach innen, die eigentlich im Außen ausgetragen werden sollten, meint Juliane Marie Schreiber.
Und das kritisiere ich, weil wir zum Beispiel auch uns dann eher coachen in unseren Fähigkeiten, anstelle für bessere Arbeitsbedingungen zu streiten. Also das meine ich, wenn ich schreibe, wir haben die Kämpfe so stark nach innen verlagert, weil wir die Probleme eigentlich immer erstmal individuell lösen wollen in Coachings oder so und nicht gesellschaftlich, anstelle zu demonstrieren oder anders zu kämpfen dafür, dass vielleicht die Bezahlung besser wird. Ich glaube, jeder kennt das, wenn die eigene Belastungsgrenze erreicht ist. Die meisten würden eher an ihrer eigenen Resilienz arbeiten, als einmal einen Schritt zurück zu machen und zu fragen, ist das vielleicht aber auch ein gesellschaftliches Problem, dass ich vielleicht so wenig Geld verdiene und so viel arbeiten muss, geht es vielleicht anderen auch so? Und dann, weil wenn man dann das artikulieren würde, würde man ja vielleicht ganz anders darüber denken. Aber ich glaube, wir leben heute in einer Zeit, wo man sehr stark auch dieses Schuldgefühl, was Menschen ja auch haben, wenn sie vielleicht überlastet sind oder nicht genug verdienen oder so, dass das dazu führt, dass man sich eher zurückzieht, dass man eher nach innen sich kehrt und denkt, ja gut, ich muss nur noch mehr diesen Tee trinken und noch mehr Yoga machen und noch mehr an meinem Mindset arbeiten und mehr meditieren und dann wird das schon besser. Und das kann natürlich auch zusätzlich so sein. Aber es ist eben nicht das Urproblem, das glaube ich, dass wir das ein bisschen verloren haben. Und deswegen meine ich, wir kämpfen mit uns statt mit der Welt. Aber ich glaube, es wäre gut, diese Kämpfe wieder mehr außerhalb zu suchen.
Statt außerhalb zu suchen, ist das Verkriechen in einer Komfort- und Gemütlichkeitsblase samt dem dänischen Hygge-Kuschelkult en vogue, kritisiert die Politologin. Zitat: Hygge ist eine Antwort auf unsere Überforderung durch eine immer komplexere Welt. Weltpolitik, soziale Ungleichheit, Globalisierung, Klimawandel, all diese abstrakten Dinge sind groß, bedrohlich und überfordernd. Dem setzt man darum die maximale Konkretisierung entgegen. Pudding, Wolle, weiche Dinge. Sie sind schön, handlich und vor allem überschaubar. Dabei müssten wir eigentlich wieder mehr zu einem neuen Umgang mit dem Negativen finden.
Dass man mehr, das klingt jetzt blöd, aber dass man mehr mit dem Schlimmen rechnet und auch realistisch ist und sich sowohl individuell darauf vorbereitet als auch politisch, dass man ein bisschen mehr Vorsorge trifft für die bevorstehenden Probleme, die so kommen. Also zum Beispiel die Klimakrise, ja, oder die nächste Pandemie, die bestimmt irgendwann wieder passiert, oder die nächsten Kriege. Also dass wir wieder mehr in diesen Worst-Case-Szenarien denken sollten. Was nicht heißt, in Angst zu verfallen oder so, gar nicht, aber dass man diese negativen Folgen antizipiert und sich einfach darauf vorbereitet, damit man dann einen Plan hat. Und momentan leben wir, glaube ich, sehr stark noch in so einer Selbsttäuschung, dass wir so abwarten, Dinge aussitzen und es hoffen, dass es irgendwie vorbeigeht.
Inwiefern das Negative dabei helfen kann, Worst-Case-Szenarien zu verhindern?
Ich muss erstmal die Dinge ehrlich benennen können, auch wenn sie schlimm sind, um sie dann aber ändern zu können.
Schmerz, Wut und Unzufriedenheit sieht die Autorin als wichtige Motoren.
Zum Beispiel ist Schmerz ein ganz wichtiger Schutzmechanismus des Körpers, ohne dem man gar nicht überleben würde, weil man gar keine Grenze spüren würde an seinem Körper. Also ohne Schmerzempfinden zum Beispiel würden wir die Hand gar nicht von der heißen Herdplatte nehmen. Die würden wir einfach drauf liegen lassen. Zum Beispiel, wenn wir Wunden haben, die Schmerzen, treibt uns das an, die Wunden zu stillen. Und was ich auch schreibe, ist zum Beispiel, Wut kann ein ganz wichtiger Antrieb sein, gesellschaftlich, weil zum Beispiel, also wer schimpft und wütend ist, der drückt erstmal aus, dass ihn etwas stört. Also es gibt ein Problem. Und dieses Schimpfen ist darum eine wichtige Form, wenn man so will, der vorpolitischen Artikulation, weil ein gemeinsames Schimpfen und gemeinsame Wut die Bedingung ist für jede politische Veränderung. Und das Beispiel, was ich gerne bringe, ist, ohne diese Wut der Suffragetten zum Beispiel hätten wir heute kein Frauenwahlrecht. Also diese Wut, die sie ja auch zusammen empfunden haben und auf die Straße gegangen sind dafür, die hat das alles erkämpft. Das heißt nicht, dass politische Wut immer gerechtfertigt ist. Natürlich nicht, um Gottes Willen, das sehen wir jetzt ja auch immer noch mit der Pandemie. Aber sie kann sehr, sehr wichtig sein, erstmal ins Handeln zu kommen.
Und Juliane Marie Schreiber wagt die These, dass zu diesem Handeln eben vor allem auch die weniger Glücklichen etwas Produktives beitragen können. Was verstehen wir eigentlich unter normal, schreibt sie, nachdem sie sich intensiv mit Forschungen zum sogenannten depressiven Realismus beschäftigt hat. Zitat: In unserer Kultur werden psychische Abweichungen vom Durchschnitt noch immer als Störungen aufgefasst, die man dringend beseitigen und wegtherapieren muss. Die Stimme der Traurigen, Mürrischen und Melancholischen gilt oft als krank. Doch die Forschung zum depressiven Realismus zeigt erstmals etwas völlig anderes.
Also diese Forschung zum depressiven Realismus, die wurde vor allem von dem Psychologen Josef Forgas geführt und die haben in vielen Untersuchungen sehr gut gezeigt, dass Menschen mit sehr leichten bis mittleren Depressionen, also nicht mit klinischen oder schweren Depressionen, dass diese Menschen die Welt realistischer einschätzen und weniger Vorurteile haben und auch kritischer denken, weil sie weniger anfällig sind für Täuschungen und weil sie insgesamt aufmerksamer sind und genauer. Und was ich auch ganz spannend fand, es gibt auch eine Untersuchung, die zeigt, sie sind sogar ein bisschen solidarischer mit anderen. Also sie geben mehr ab. Und das fand ich sehr interessant, weil das einmal gezeigt hat, dass die meisten anderen Menschen, die meisten nicht-depressiven Menschen eher, also nicht natürlich nicht alle, aber in der Tendenz eher, eine sogenannte Optimismusverzerrung haben. Das heißt, sie überschätzen sich eigentlich sehr oft und sie täuschen sich auch selbst oft. Sie halten sich für gebildeter, oft für intelligenter, attraktiver, gesünder, als sie es eigentlich sind. Und das fand ich sehr spannend, weil man das einmal quasi damit umdreht, dass man sagt, okay, die ganzen Pessimisten und Grübler und Grandler und Melancholiker, die leiden wirklich weniger an dieser Optimismusverzerrung und sehen dadurch die Welt ein bisschen realistischer. Ich will überhaupt nicht Werbung machen für Depressionen oder so, im Gegenteil, das ist eine ganz schwere Krankheit und kann wirklich tödlich enden und da muss man nochmal ganz vorsichtig sein. Aber was es natürlich zeigt, ist, dass die melancholischen Menschen tatsächlich Fähigkeiten haben, die man auch braucht und die gesellschaftlich auch gut sind.
Negatives ist der Motor der Geschichte. Den Fortschritt verdanken die Menschen den Unzufriedenen. Und ohne Nein kann es keine Freiheit geben, schreibt Juliane Marie Schreiber. Sie will aufklären, aufklären über die von ihr kritisierte sogenannte Ideologie des Positiven, die heute in Form von Glückssprüchen auch schon auf Duschgels und Teepackungen zum Ausdruck kommt und an der sie selbst, wie sie sagt, mittlerweile ruhig und desinteressiert vorbeigeht. Was es dafür braucht, um das tun zu können?
Ich würde sagen, ja, erstmal natürlich das Wissen darum oder diese Reflexion darum, dass es eben das gibt und dass es vielleicht eben gar nicht so sinnvoll ist, also was ich quasi in dem Buch versuche zu vermitteln. Und natürlich auch noch eine große Prise Humor, einfach, dass man vielleicht einfach merkt, so, okay, das hat mich gar nicht so sehr in seinen Bann gezogen, weil ich es gar nicht so richtig ernst nehme. Also so geht es mir inzwischen, wenn ich diese ganzen Tees sehe. Sie regen mich immer noch auf, aber inzwischen denke ich, ja, Ich mache mich darüber lustig und gehe dann wieder nach Hause. Also, dass man so ein bisschen so eine Gelassenheit damit entwickelt. Ich glaube, das ist wichtig. Und dass man eben versucht, diese ganzen Kämpfe nicht immer nur in sich zu suchen, sondern eben auch außerhalb zu schauen. Vielleicht sind die Sachen tatsächlich irgendwie gesellschaftlich und da dann anzusetzen und größer zu denken und eben nicht nur sich schuldig zu fühlen, dass man denkt, man muss noch besser in allem werden. Klar kann man das, aber man muss es nicht.
Ich möchte lieber nicht. Eine Rebellion gegen den Terror des Positiven ist im Piper Verlag erschienen. Ein Aufruf zum Widerstand gegen die Ideologie unserer Zeit, den Zwang des Glücks.